Ja, schönen guten Morgen. Ich begrüße euch heute Morgen recht herzlich, alle anwesend, aber auch alle, die jetzt am Livestream dabei sind, zu dem Vortrag „Die Dschungelpiloten fliegen aus Nächstenliebe im Auftrag des Herrn“. Mein Name ist Klaus Mehler und ich bin im Auftrag der MAF, Mission Aviation Fellowship, hier. Bevor ich jetzt MAF vorstelle, möchte ich mich selber erst nochmal vorstellen. Ich bin 61 Jahre, verheiratet, 4 erwachsene Kinder. Ich gehöre zum Bodenpersonal, also ich bin kein Pilot. Das werde ich immer so als erstes, wenn ich komme, immer gefragt. Manchmal kommt die Frage dann auch noch, wo hast du deinen Flieger geparkt? Ne? Hier wäre es ja möglich gewesen, Friedrichshafen, aber wenn ich irgendwo in der Großstadt, mitten in der Innenstadt bin, dann wäre es ein bisschen ein Problem. Ja. Also ich bin Repräsentant, bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bei MAF. Ich habe bei MAF eine 50%-Stelle und wir als deutsches Team sind Christen, die sich bewusst von Gott gebrauchen und verändern lassen wollen, um anderen Menschen zum Segen zu werden in Deutschland und weltweit. Ja, dann habe ich ja noch 50% Zeit am Tag. Und da habe ich mit insgesamt 7 Glaubensgeschwistern haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, das ist die Online-Glaubensakademie. Und wir haben, das Team hat den Wunsch, Nichtchristen und Christen auf eine absolut bibeltreue, aber auch intellektuell gut nachvollziehbare Art das Evangelium nahezubringen und Christen ihrem Glaubensleben weiter zu vertiefen mit Hilfe einer modernen Online-Plattform. Ja, und dann habe ich mit meiner Frau zusammen, habe ich noch eine Ehe-Familie-Einzelberatung, wir sagen dazu christliches Bewusstseinscoaching, und wir begleiten Einzelpersonen, Ehepaare online, die sich in Lebenskrisen befinden, wie sie mit dem einzigen sinnvollsten Weg sich daraus befreien zu können, um dadurch Frieden, Freude, Fülle, Freiheit und Liebe zu erleben. Wir nennen es den Königsweg, des Original, nämlich mit dem Herrn Jesus Christus. Ja, und da bin ich froh, dass ich in 3 Bereichen im Vollzeitdienst für den Herrn unterwegs sein darf. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ja, jetzt denkt einer, oh, was soll das jetzt? Völliger Kurswechsel. Ja, und zwar, ich weiß ja, wer hat schon mal Sportschau, Tor des Monats schon mal gesehen? Hände hoch, kennt das? Ja, schon einige. Ne? Also da gab es im letzten Jahr eine Sondersendung hier am 28. März, weil das Jubiläumssendung, und da hat man von den circa 600 Toren, was da in den 50 Jahren angefallen sind, hat man so 50 beim WDR rausgesucht, wo man der Meinung war, ja, die waren irgendwie sowas Außergewöhnliches. Ja. So, und ich habe mal mit 19 Jahren das Tor des Monats geschossen oder in meinem Fall geköpft. Da war ich allerdings mit dem Herrn noch lange nicht unterwegs. Das hat ein paar Jahrzehnte länger gedauert. Und jetzt wurden alle 50 Torschützen nochmal aktuell interviewt. Und da habe ich die Chance genutzt, mich zum Christsein zu bekennen, zu dem Herrn Jesus und der Bibel. Und natürlich hat man mir auch Fragen gestellt zum Fußball. Ich habe mal 3 Jahre bei Eintracht Frankfurt gekickt. Habe ich zwar auch was zu erzählt, aber sie haben den Ausschnitt, und das war für mich das Wichtigste, dass ich den Herrn Jesus bezeugen konnte. Und das hat so viel, sage ich mal, Medienecho hervorgebracht, dass säkulare, aber auch christliche Medien mich angerufen haben und sagen, Mensch, wir wollen dein, mal so abdrucken, dein Lebensweg, der scheint ja ganz interessant zu sein. Und da war in den verschiedensten Medien, unter anderem auch im Pro-Magazin, Torschütze erzielt mit Jesus Volltreffer. Ja. Und dann, wer die Sendung Mensch Gott im ERF kennt, die hat mich dann auch angerufen und war dann eingeladen dort, wurde im Bibel-TV im November ausgestrahlt, und man kann das aber hier auf Facebook oder in der Mediathek ERF oder YouTube, wer es noch nicht gesehen hat, heute noch abrufen. Ja, und dann zu guter Letzt kam dann noch ein christlicher Verlag, ein kleiner, auf mich zu und sagte, Mensch, Klaus, deine Lebensgeschichte ist ja so interessant, das müssen wir unbedingt als Buch rausbringen. Haben wir dann auch gemacht, und das ist jetzt im April 2022 jetzt neu erschienen, und da kann man dann so alles nachlesen, und heißt jetzt „Vom Tor des Monats zum Tor des Lebens, ein Leben zwischen Fußballkarriere, Lebenskrise und Glauben“. So, das ist genug zu mir, jetzt kommen wir zu MAF. Einfach mal die Frage in die Runde, wer kennt MAF? Hände hoch, schon mal fast von gehört? Ja, sind schon ein paar Einzelne, wunderbar. Und zwar, MAF ist die Geschichte von Menschen, die unerschütterlichen Mut hatten, die Bereitschaft, viel zu opfern, und ein großes Herz anderen haben, anderen zu helfen. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hatten drei Militärpiloten unabhängig voneinander die Idee, einen international tätigen Flugdienst für humanitäre Einsätze zu gründen. Inspiriert wurden sie durch den christlichen Glauben, also von Gott, und die Piloten stammen jetzt aus Großbritannien, USA und Australien. Also aus drei verschiedenen Kontinenten stammen die, und man hat sich zufällig auf dem vierten Kontinent getroffen, nämlich in Afrika. Ich war natürlich nicht dabei, ne? Da war ich noch nicht mal geplant zu der Zeit. Aber man erzählt das etwa, dass es so abgelaufen ist. Und zwar der Erste sagt, übrigens, ich bin Christ und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, einen humanitären Flugdienst zu gründen. Und dann sagt der Zweite, übrigens, ich bin auch Christ und der Herr hat mir das auch aufs Herz gelegt. Und dann sagt der Dritte, das ist ja ein Ding, ich auch. Und dann war MAF gegründet. Ne? Und einer der Gründer ist hier der Stuart King. Und der hat einmal gesagt, Flugzeuge haben während des Zweiten Weltkrieges so viel Toten, Zerstörung gebracht, sie müssten in Zeiten des Friedens verwendet werden, um Leben zu retten und Hoffnung zu bringen. Und so ist mittlerweile seit 75 Jahren MAF die Luftbrücke für unzählige Menschen in der Welt. 75 Jahre, also im Jahre 2020 hat MAF 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Mittlerweile sind wir ja schon 2 Jahre weiter. Und der Stuart King, der ist tatsächlich hier 98 Jahre alt geworden, ist erst im August 2020 dann zum Herrn gegangen. Das ist jetzt einer unserer deutschen Piloten, der Matthias Glass, der jetzt seit 2009 in Papua-Neuguinea mit seiner Frau Mandy ist. Und der hat einmal gesagt, die Risiken unserer Arbeit sind sehr schwierig zu bewerten, weil sich unser Buschflugdienst sehr stark von einem normalen Linienflugdienst unterscheidet. Ohne den Glauben an einen Gott, dem jedes einzelne Menschenleben wichtig ist, kann kaum jemand verstehen, warum wir jeden Tag unser Leben riskieren. MAF ist ein international christlich gemeinnütziges Flugunternehmen. Es ist die Fluggesellschaft mit dem größten Streckennetz der Welt. Jetzt wird der ein oder andere denken, ups, noch nie was von gehört, habe ich da eine Bildungslücke? Ich hatte sie auch bis vor 4 Jahren. Ja. Und zwar folgendermaßen. Einfach mal in die Runde gefragt, nehmen wir mal Lufthansa. Was glaubt ihr, wie viele Flugziele die weltweit anfliegen? Flughäfen. Einfach mal rein. Also ich musste vor 4 Jahren auch googeln, ich wusste es auch nicht. Wie viel? 200? Wer bietet mehr, weniger? Wie viel? 2000? Noch einer? Zum dritten noch? 20? Habe ich das richtig verstanden? Naja, ein paar mehr sind schon, ne? Also es sind 235 Flugziele, die die Lufthansa anfliegen, allerdings vor Corona. Das hat sich jetzt ein bisschen reduziert durch Corona. Ja? Und MAF hat zurzeit so 1200 Flugziele. Also man kann natürlich Lufthansa und MAF nicht miteinander vergleichen, ist auch klar von der Dienstleistung her. Ne? Ja, MAF bringt Hilfe an Leib, Seele und Geist dahin, wo sie nötig ist, unabhängig von Nationalität, Kultur, der religiösen Überzeugung, Menschen in Not aus Nächstenliebe zu versorgen. Ja, ist Fliegen immer Luxus, also so kann man auch fliegen. Ich kenne das nur von Bildern und Videos, ich weiß nicht, wie es euch geht. Für die Interessierten, sage ich mal, das ist so die Flugzeugflotte, die wir haben, vorwiegend Cessnas 208, 206, 7 und so weiter. Ja, das ist mal so ein Beispiel, Draufsicht vom Flughafen in Düsseldorf. Da seht ihr hier, ja, schöne lange Lande- und Startbahn, alles schön übersichtlich. Oder mal eine andere Landebahn in Europa, ja, schön breit Übersicht. Kennt ihr wahrscheinlich alle schon mal geflogen oder haben zumindest mal so einen Flughafen mal besucht, ja. So, jetzt schauen wir uns mal so den ersten Landeplatz so im Dschungel an. Ja. Das ist jetzt hier. Da beamen wir uns mal so ein bisschen näher ran. Hopp, so. Also, und ihr seht hier, da gibt es keine Auslaufbahn, also keine Auslauffläche. Ne? Also wenn da der Pilot denkt, naja, ich tue mal heute mal so 50 oder 30 Meter weiter hier aufsetzen, das kann ein Problem werden, weil das fehlt dann hier hinten. Ne? Das war dann der letzte Fluch gewesen. Oder hier so eine Start- und Landebahn, so im Hochplateau. Ne? Oder hier, ne? Ihr seht hier, Dschungel, Pampa, mittendrin ist da einfach mal so eine Landebahn, man kann es sagen, reingeklopft worden. Ja. So, Und das ist mal jetzt eine Landebahn, Staatenlandebahn, da ist mal so ein kleines Dorf drumherum. Ja? So, aber wenn ihr das seht, hier ist überall, geht es steil bergab oder bergauf, da kommt kein Auto hin. Das einzige Verbindungsmittel ist unser Flieger, der da immer mal kommt. Ne? Und stellt euch vor, wenn die jetzt irgendwie ins nächste Dorf hinkommen wollen, die müssen laufen. Die sind teilweise tagelang unterwegs. Ne? Und wenn ihr hier seht, wie steil das ist, also das ist nicht unbedingt bequem. Ne? Und dann noch mit Gepäck. Ne? Also da ist, die freuen sich, wenn der Flieger immer kommt und bringt dann Grundnahrungsmittel oder dann medizinische Versorgung und so weiter. Ne? Das ist auch eine Landebahn von MAF. An was erinnert denn das spontan? Einfach mal reinrufen. Sprungschanze, ne? Genau. Also ich habe das nicht mit Photoshop bearbeitet, dass es spektakulär aussieht. Die gibt es tatsächlich. Ich habe dann mal das gemacht, habe mal hier in Russland, in Sochi, die Olympiasprungschanze mal rein. Ne? Und hier, das sind Kalimantan in Indonesien tatsächlich Stadtbahn. Ne? Die gibt's. So, dann, wenn keine Landebahn da ist, da ist hier ist so eine Naturkatastrophe gewesen. Da sieht man hier unten noch so ein Stück Straße und das ist schon komfortabel. Da kann man schön landen, ne, dann kommen die Menschen, helfen beim Ausladen und dann kann er wieder starten. Ne. Oder warum noch gute Gründe ist, Flugzeuge einzusetzen. Das gibt es viel, das sind irgendwelche Löcher auf Wegen, Feldwegen und dann hat man da einfach Baumstämme dahin drüber das gelegt, dass da zumindest Autos, Jeeps da fahren können. Ja. So, und das ist nicht irgendwie ein breiter Feldweg, sondern das ist vergleichsweise eine Bundesstraße in Deutschland. Ne. Da ist nur gerade nur einer unterwegs, sieht ein bisschen einsam aus, aber da gibt es auch mehr Verkehr wie hier. Ja. Und ihr seht, hier mit einem normalen Pkw kann man da nicht fahren. Da gibt es nur Jeep oder Lkw und man hilft sich da gegenseitig, weil das ist normal da. Ne? Also da ist die Hilfsbereitschaft da, weil es kann jeden treffen. Ne? Jetzt nochmal drei gute Gründe, um mit MAF zu fliegen. Und das möchte ich jetzt am Hand vom Südsudan hier mal aufzeigen. Und zwar, ihr seht, hier unten ist Juba, da ist ein Flieger, das ist ein Flughafen, aber da gibt es auch ein Krankenhaus. Und hier oben in Malakal auch ein Flughafen und Krankenhaus. Und da habe ich mal so drei Städte mal rausgepickt hier, mit Pfeilen, Rumbek, Bor und Kapoeta. Jetzt beamen wir uns da mal näher ran und schauen uns jetzt mal Reisestrecke, Fahrzeit und Flugzeit an. Zum Beispiel jetzt von Juba nach Bor, also hier von Juba nach Bor. Na? Wäre normalerweise Fahrzeit mit dem Auto 4 Stunden, und im Flugzeug, MAF-Flieger, 30 Minuten Zeitersparnis, kann sich jeder ausrechnen. Dann von Juba hier nach Kapoeta, hier rüber, Fahrzeit auch von 8 Stunden oder eine Flugzeit von 50 Minuten. Oder von Juba nach Rumbek, also hier rüber, Juba nach Rumbek, auch eine Fahrzeit von 8 Stunden oder Flugzeit von 1 Stunde und 5 Minuten. Oder jetzt die längste Strecke hier von Juba nach Malakal, ja, wäre eine Fahrzeit von 3 Tagen oder eine Flugzeit von 2 Stunden. Jetzt könnte man denken, naja, 3 Tage, so weit sieht das gar nicht aus. Richtig, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und zwar das Problem ist, in Südsudan ist seit Jahren herrscht der Bürgerkrieg. Und da wäre es lebensgefährlich, jetzt hier komplett übers Land zu fliegen oder durchzufahren. Und deswegen muss man diesen Weg hier wählen, außenrum, dahin zu kommen. Ja, jetzt stellt euch vor, wir fliegen zum Beispiel auch für Ärzte ohne Grenzen, nur mal als Beispiel. So, man würde sich jetzt hier in Juba treffen, ins Auto reinpacken, 3 Tage hinfahren, die würden einen Tag durchoperieren, 3 Tage wieder zurück. Das heißt, für einen Tag effektiv arbeiten, wird man 7 Tage unterwegs sein. Würde ich sagen, ist ein bisschen ineffizient. Und deswegen macht man Folgendes, man trifft sich hier am MAF-Flieger morgens um 6, 2 Stunden hinfliegen, sind um 8 Uhr dort, wird durchoperiert bis 18 Uhr, 2 Stunden wieder zurück, ist abends um 20 Uhr wieder in Juba. Und so ist der Tag effizient genutzt. Ja, das ist die Hauptverbindung im Südsudan von Juba nach Bor. Also das wäre vergleichsweise die Autobahn in Deutschland. Ja. Ihr seht hier, da hilft man sich gegenseitig, ist nicht immer einfach das Ganze. Ja, die Bilder sprechen für sich ähnlich, ne, die Straßenverhältnisse katastrophal. Ja, und dann gibt es jemanden hier, entweder hat er kein Auto oder hat gedacht, ich mache das heute mal mit dem Fahrrad. Ne? Und ich würde sagen, der hat die Ladung, der hat es ein bisschen überschätzt, ne? Überladen, geht vorne hoch und steht etwas ratlos daneben, würde ich sagen, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Also mit dem Fahrrad, das ist nicht unbedingt prickelnd. Ne? So, und drittens sind Kriege, Unruhen, Überfälle, hatte ich schon gesagt. Ne? Zum Beispiel hier 2018 sind 5 indische Blauhelmsoldaten der Friedensmission Südsudan beim Rebellenangriff umgekommen. Das sind so mal die Einsatzländer. Sage ich mal nichts dazu, könnt ihr mal drüber lesen, so ein bisschen alphabetisch geändert, wobei die ändern sich auch manchmal jährlich oder zweijährlich, ne? Alle 2 Jahre. Das ist nur mal ein Beispiel. So, und jetzt habe ich euch mal ein paar Zahlen vom letzten Jahr mitgebracht, einige Zahlen. Und zwar, MRF hat ein internationales Team hat circa 1200 Mitarbeiter zurzeit oder Mitarbeiterinnen und alles überzeugte Christen. Also bei uns arbeitet keiner im Angestelltenverhältnis, der kein Christ ist. Ja. Dann MRF-Programme gibt es in 34 Ländern, manche sind allerdings keine Flugprogramme, also die sind in Vorbereitung. Ja. Dann MRF hat 120 Flugzeuge in 27 Ländern in 2021 im Einsatz. Dann weltweit unterstützen wir so 1400 Organisationen. Das heißt also, jede große Hilfsorganisation auf diesem Planeten beauftragt uns in den Entwicklungsländern irgendwann für sie tätig zu sein. Ja. Dann alle 6 Minuten startet oder landet weltweit ein MRF-Flieger. Dann unsere Flugzeuge flogen so 5,7 Millionen Kilometer, das entspricht 143 Erdumrundungen am Äquator. Dann MRF-Flugzeuge sind pro Tag 115 Sektoren geflogen, das sind 5 pro Stunde. Sektoren heißt immer eine Strecke. Ja. Dann MRF-Flugzeuge waren mehr als 32.500 Stunden in der Luft im Jahre 2021. Dann MRF-Flugzeuge haben im Durchschnitt täglich 270 Passagiere und über 11 Tonnen Fracht pro Tag transportiert. Und MRF haben mehr als 101.000 Passagiere sicher an ihr Ziel geflogen in 2021. Und MRF-Flugzeuge sind mehr als 42.000 Sektoren geflogen. Das sind 42.000 sichere Starts und Landungen. Und über 4 Millionen Tonnen Fracht transportiert, welche alle per Hand ein- und ausgeladen werden. Also das ist ja nicht zu unterschätzen. Ne? Ihr kennt das an Flughäfen wahrscheinlich. Da ist ein Transportband, da wird es hingelegt, da läuft das automatisch durch. Das funktioniert im Dschungel nicht. Ne? Ein bisschen schwierig. Und das muss man alles mit der Hand ein- und ausladen. Und das im Jahr so 4 Tonnen. Ja, ja, und dann gibt es ab und zu prominente Fluggäste, die mit MRF fliegen. Hier zum Beispiel ist der Dr. Dennis Mukwege, der war Friedensnobelpreisträger 2018. Und der setzt sich für die Frauenrechte im Kongo ein. Und hier ist das ein Foto aus Deutschland. Und zwar waren wir mit MRF 2019 auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund und da hatten wir einen Originalflieger von MAF, der 40 Jahre in Papua-Neuguinea geflogen ist, dort von der Dortmunder Westfalenhalle stehen und da kam auf einmal der Dr. Dennis Mukwege, ne? Und wir kannten ihn jetzt nicht und er kam auf uns zu und der Kollege hat ihn da begrüßt und da sagte er, MAF ist mein Taxi im Kongo. Also ohne MRF könnt ihr überhaupt gar nicht seine Arbeit machen. Und er war hellauf begeistert, weil er war gerade einen Tag vorher aus dem Kongo hier in Deutschland nach Deutschland gekommen, hat ein paar Tage, war da in Deutschland, mehrere Fernsehauftritte und natürlich beim Evangelischen Kirchentag und so weiter und war dann begeistert, dass er mitten in Dortmund ja, auf einmal so einen MRF-Flieger sieht. Ja. So, dann auch 2019 ist der Prinz Harry mit uns geflogen, mit der Hilfsorganisation HALO, die hat uns beauftragt. Und zwar setzt er sich für, also die Organisation HALO tut sich für die Auffindung und Beseitigung der Landminen unter anderem in Angola einsetzen und auch anderen Ländern. Und das hat ja seine Mutter Diana auch schon gemacht. Ja. So, das sind so eine kleine Übersicht jetzt von den Hilfsorganisationen, wo wir tätig sind und derzeit so noch über so 1400, wo wir da tätig sind. Ne? Die sind euch wahrscheinlich alle bekannt, gehe ich mal von aus. Ja. So, und jetzt kommt noch wieder ein Kurzclip, und zwar nur von der Ankündigung, ihr seht da Bilder und darunter ist dann so ein Text dazu, ist einiges, was ich euch schon erzählt habe, und im letzten Drittel des Clips gibt es dann einen Missionar von der Liebenzeller Mission, der so ein bisschen über seine Erfahrung mit MRF berichtet.
MRF, das spielt eine große Rolle, weil ohne MRF könnten wir die Arbeit hier gar nicht machen. MRF ist eigentlich die Hälfte von uns. Das sind unsere Beine, unsere Arme, was auch immer. Wir sind so dankbar für die Piloten, jetzt besonders, wo wir viele Deutsche, Schweizer haben. Die helfen uns unheimlich. Sie sind auch sehr verständnisvoll, sind eigentlich Freunde, nicht nur Kollegen, sie sind Freunde. Es ist eine Freude, wenn man sie sieht, und sie setzen uns hier ab und sie holen uns dann wieder ab, besorgen uns Material. Also ohne sie können wir nichts machen. Wir sind von Herzen dankbar für sie. Und ja, was soll man sagen, wenn es nur mehrere von dieser Sorte geben würde.
Ja, unsere Piloten tragen auch zur Völkerverständigung bei. Das ist jetzt hier der deutsche Pilot Matthias Glass, und er hat hier so einen Häuptling neben sich, ja, so einen Stammeshäuptling. Mit der Zeit kennt man sich, der ist ja seit 2009 da in Papua-Neuguinea. Ne? Und ja, was macht so ein MRF-Pilot? Ja, der lebt mit seiner Familie in einem von 30 Einsatzländern. Die Dauer eines Einsatzes kann unterschiedlich sein. Im Durchschnitt bleibt man so 8 Jahre vor Ort mit seiner Familie oder, wenn man keine Familie hat, alleine. Und neben der Durchführung von Flügen gehören auch die umfassende Planung sowie die Unterhaltung des Flugzeugs zur täglichen Arbeit eines Dschungelpiloten. So, dann gab es mal einen Bericht hier in der FAZ, das war hier am 1.7.2019 mit der Überschrift "Die Bibel fliegt immer mit". Wie kam es dazu? Und zwar hat 2019 in Hessen im Marburger Bergland hat man aus ganz Europa zukünftige Flugschüler eingeladen, die mal ausgesendet werden, und die haben da am Wochenende mal für den Ernstfall geprobt. Und da hat man auch Medien eingeladen, säkulare Medien, aber auch christliche Medien, die darüber berichtet haben, und unter anderem auch die FAZ. Da war auch ein deutscher Pilot dabei, der ist hier, der Jan Klassen, und da war der Hessische Rundfunk dabei, der hat auf seiner Homepage hier Buschpiloten trainieren, den Ernstfall in Marburg. Und der Hessische Rundfunk ist ja auch ein Fernsehsender und er hat ein Kamerateam auch dahin geschickt. Und ja, die haben das dann auch gefilmt und den Clip habe ich jetzt euch auch mal mitgebracht.
Jan Klassen trainiert ins Ungewisse. Der 25-Jährige bereitet sich auf einen mehrjährigen Einsatz in einem Entwicklungsland vor. Buschpilot im Krisengebiet, auch seine Ehefrau und die erst 2 Wochen alte Tochter ziehen da mit.
Das haben wir geklärt, bevor wir geheiratet haben. Ja, ich wusste das schon länger davor. Und natürlich sind die Herausforderungen für eine Frau ganz andere, weil gerade die Kultur, wo Frauen oft viel weniger akzeptiert werden, die Männer und so weiter. Also ich glaube, sie als Frau hat es schwerer, wie ich als Mann im Ausland. Aber sie steht hinter mir und will mich unterstützen. Und das ist super.
Die Dschungelflieger vom Hilfswerk MAF sind unter anderem bei Katastrophen im Einsatz, arbeiten mit Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen zusammen. Fluglehrer Stefan Hageneier kennt die Schwierigkeiten im Krisengebiet. Er war 10 Jahre Buschpilot in Nairobi, hat mit Frau und den 5 Kindern erst in Kenia, später im Südsudan gelebt.
Der Lebensmittelpunkt für die Dauer des Einsatzes ist im Einsatzland, damit man auch Kultur, Sprache, Lebensgewohnheiten der Menschen kennenlernt.
In entlegenen Regionen, wo Buschpiloten fliegen, gibt es keinen Tower, oft auch keinen Radar. Sie müssen die Piste vorher ganz tief abfliegen. Das übt Jan Klassen hier im Marburger Bergland.
Wir machen jetzt einen Tiefenüberflug. Dabei muss ich mich sowohl nach draußen orientieren, nach Schlaglöchern auf der Piste suchen, aber gleichzeitig auch meine Geschwindigkeiten im Auge behalten. Schauen, ob ich steige, ob das Gelände ansteigt oder nicht. Und im Endeffekt fliegen wir dann da über die Piste und kommen dann zu einem Ergebnis, ob wir da landen können oder ob eben nicht. Das ist auch oft der Fall, dass man nicht landen kann.
Kurz vor Ende der Piste gibt er Vollgas, um wieder hochzusteigen. Die Risiken teilweise unkalkulierbar. Landestreifen in abgelegenen Regionen gehören zum Dorf, wie bei uns ein Fußballplatz. Flieger werden oft erst spät registriert.
Erst dann wird der Platz für die Landung geräumt. Und manchmal wird dann vielleicht noch ein Fußballtor von den spielenden Kindern vergessen und die Stöcke bleiben noch stehen. Sowas gehört ein bisschen mit zum Alltag.
Buschpiloten müssen immer mit Hindernissen auf der Piste rechnen.
Es kam eine komplette Kuhherde auf die Landebahn. Raus, nicht gerannt, aber herausgeschritten. Und das war so ein Schockmoment, wo ich dann aber noch genügend Zeit hatte, durchzustarten. Kreisen, gucken, wenn die Kuhherde durch ist, dann kann man einen zweiten Anflug probieren.
Die Buschpiloten arbeiten ehrenamtlich. 2 Drittel der Flüge sind spendenfinanziert durch Familie, Freunde und Kirche. Über 60.000 Euro kommen alleine für alle Fluglizenzen zusammen. Der Traum vom Buschpiloten für Jan Klassen nur möglich durch mehrere Nebenjobs.
Die größte Hürde, würde ich sagen, ist die finanzielle Hürde, weil man die gesamte Ausbildung selbst bezahlen muss. Und man muss auch irgendwie dafür leben.
Auch das gehört zur Buschpilotenausbildung. Campen, direkt neben dem Flugfeld. Denn im Einsatz heißt es fast immer Schlafsack statt Hotelbett.
Aktuell sind diese kleinen Maschinen, das ist genau das, wovon ich träume und was ich möchte. Ja.
Noch in diesem Jahr will Jan Klassen seine Mission starten. Der erfahrene Buschpilot Stefan Hageneier gibt ihm noch einen Rat mit auf den Weg.
Lieber richtig ankommen, als zu schnell ankommen und dann nach einem Jahr ausgebrannt zu sein und wieder nach Hause zu müssen.
Jan Klassens Traum ist wahr geworden. Bald wird er Buschpilot sein, im Krisengebiet von Afrika und Indonesien.
Ja, wir suchen auch noch Mitarbeiter. Unter anderem auch Piloten. Also wenn jemand hier Pilot schon ist oder noch werden möchte und wenn er es werden möchte und nicht älter als 35 Jahre alt ist, dann kann er sich gerne bei mir melden. Oder auch, wir suchen auch noch Fluggerätemechaniker, Flugzeugelektroniker, IT-Spezialisten, Manager oder auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Also ehrenamtlich heißt eigentlich MAF bekannt machen mit in Deutschland oder wenn wir mal auf eine Messe gehen, mal mithelfen und so weiter, unsere Homepage zum Beispiel teilen in den sozialen Medien. Und da könnt ihr auch mal nachschauen, hier maf-deutschland.de, geht einfach mal drauf, wenn ihr Interesse dran habt, und schaut euch das mal an. Und ich will noch was zu sagen, vielleicht, wie finanziert sich MAF? Und zwar ist es so, dass das Jahresbudget, so ein Drittel, kriegen wir die Flüge von den großen Hilfsorganisationen bezahlt, weil sie einfach das Geld auch haben dazu. Ja? Und zwei Drittel ist so, dass zwei Drittel muss MAF sehen, also ist auf Spenden angewiesen. Ja? Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, vorne am Ausgang habe ich ein bisschen was hinterlegt. Und zwar einmal gibt es da die Luftpost, das ist so unser vierteljähriger Newsletter. Ja, könnt ihr euch mitnehmen, da wird so ein bisschen berichtet über uns. Dann haben wir noch den hier, der ist 30 Jahre MAF Deutschland. Wir sind im Dezember 30 Jahre Jubiläum gefeiert. Da ist so ein bisschen die Entstehung auch in Deutschland und wer mit uns so arbeitet und unsere Grußworte und so weiter. Dann gibt es das markante Teil hier. So ein Kanister, ja, könnt ihr euch mitnehmen, da ist kurz auch die Daten drauf. Und das ist interessant für die Kleinen, für die Kinder, da sagen wir, das ist die MAF-Bibel. Ja. Da ist so hinten drauf, hinten dran, kann man dann die Kleinen können, dann habe ich früher so im Kindergarten gelernt, so ein Flieger, kann man so die Zahlen verbinden, dann kommt ein Flieger raus. Oder eine Anleitung, Papieranleitung, ja, wie man einen Flieger bastelt. Und dann ist tatsächlich ein Junge hier aus Papua-Neuguinea und der erzählt so seine Erlebnisse, ja, was er mit MAF im Dschungel so erlebt. Also bedient euch da, ist gerade für die Kleinen wunderbar. Und dann habe ich noch auch einen kleinen Flyer von meinem Buch, was jetzt erschienen ist, vom Tor des Monats zum Tor des Lebens. Könnt ihr euch mitnehmen, gibt es einen QR-Code, könnt ihr euch informieren und so weiter. Ja. Und ich stehe natürlich nachher noch für Fragen zur Verfügung. Ja, danke für die Aufmerksamkeit, danke auch für euer Gebet. Also wenn ihr da gerade für die Piloten und ihre Familien, wenn ihr das mit aufnimmt in eure Gebetsliste und für sie dann auch beten würdet, das wäre toll. Dankeschön. Bevor ich es jetzt nicht vergesse, ich soll euch schöne Grüße auch ausrichten von meiner Gemeinde, von der Bibelgemeinde Nordrhön in Hünfeld, das ist in Hessen im Kreis Fulda. Sehr gerne. Ja, wie wichtig ist Mission? Einige halten sie für überflüssig, andere wiederum sagen, man kann nicht genug tun. Mission ist nicht nur Milchpulver und Medizin in die betroffenen Länder zu schicken, damit sie keinen Hunger mehr leiden und geheilt werden können. Das ist hoffentlich in dem Vortrag deutlich geworden. Mission ist mehr. Hilft es den Menschen zum Beispiel, das Wort Gottes weiterzusagen? Haben sie dann etwas, was ihre Lebensqualität äußerlich verbessert? Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das in Lukas 10, Vers 30 sagt Jesus, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Drei Menschen gehen vorbei und helfen nicht den Überfallenen. Sie müssen ihren Pflichten nachgehen und haben keine Zeit. Der Samariter hilft, bringt ihn zum nächsten Haus und gibt sogar sein Geld, damit die Pflege bezahlt wird. Er verspricht, auch wiederzukommen, damit er notfalls den Rest auch bezahlen kann, falls das Geld nicht ausreichen sollte. Nachzulesen in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Ja, Not hat viele Gesichter. Armut, Krankheit, seelische Probleme, berufliche Probleme, Freundschaftsbeziehungen. Da ist aber auch die Verfolgung. Wenn man an Gott glaubt, teilweise müssen Menschen, weil sie glauben, um ihr Leben bangen. Das ist hier in Deutschland bis jetzt, Gott sei es gedankt, im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht der Fall. Aber wir als Christen merken schon, dass wir eine besondere Spezies sind, ne? Die noch nicht mit dem Herrn unterwegs sind. Und der ein oder andere wird auch komisch vielleicht angeguckt oder gemieden, nur weil man sich zu Jesus Christus bekennt. Gerade in den aktuellen Herausforderungen, was die ganze Corona-Situation jetzt in den letzten 2 Jahren betrifft, sind wir als Christen besonders gefordert, ein Zeugnis für den Herrn zu sein und den Menschen von der Errettung zu erzählen, der nicht durch einen Impfstoff geschieht, sondern durch den Herrn Jesus Christus. Gerade jetzt fühlen sich die Menschen bedroht von Krankheit, haben seelische Probleme, Furcht vor Arbeitslosigkeit, selbst Freundschaftsbeziehungen leiden aufgrund von Kontaktbeschränkungen oder auch unterschiedlichen Ansichten über Corona. Selbst unter Glaubensgeschwistern gibt es Entzweiung, was die ganze Corona-Thematik in den letzten 2 Jahren angeht. Als Christen wissen wir aber, dass wir das ewige Leben haben, wenn wir wirklich an Jesus glauben. Deshalb haben wir auch keine Angst vor einem Virus, denn wenn wir sterben sollten, sind wir in Ewigkeit bei unserem Herrn. Nämlich Paulus sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Philipper 1, Vers 21. Mir persönlich ist bewusst, mein Leben liegt in Gottes Hand. Ich sterbe keinen Tag früher, als Gott es auch zulässt. In Gottes Hand liegt es, ob ich wieder gesund werde oder ob er mich heimruft in den Himmel zur ewigen Gemeinschaft mit ihm. Das Problem ist nicht der Virus, sondern dass so viele Menschen noch durch die Sünde getrennt von Gott sind und verloren gehen, wenn sie weiter ohne Jesus leben. Die Welt sehnt sich nach Menschen, die gelernt haben, von Gott abhängig zu sein und in ihm zu ruhen. Nur in der Abhängigkeit Gottes finden wir echte Erfüllung in unserem Leben. Es werden diejenigen Salz und Licht sein, welche die aktuelle Krise als, ich sag mal, Trainingscamp des Glaubens annehmen und sich bewusst sind, dass sie an der Kraftquelle Gottes angeschlossen sind und sich immer wieder dort auch aufladen können. Wir sind in Gottes Hand getragen und er gibt uns die Kraft, anderen zu helfen, es auch mitzutragen. Dafür muss ich den anderen aber sagen, wer meine Kraftquelle auch ist. Wenn wir keine Kraftquelle haben, bei der wir auftanken können, dann ist unser Tank auch bald leer und wir bleiben liegen. Dann geht es auch nicht mehr weiter. Bei gewissen technischen Geräten ist es gut, wenn der Akku erst ganz leer ist, bevor er wieder aufgeladen wird. Unser Tank geht gerade nicht kaputt, wenn wir ihn zwischendurch wieder aufladen. Nur wer geladen ist, kann geben und ein Überbrückungskabel sein, damit der Motor wieder anspringt. Suchen wir also täglich die Aufladestation bei unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort der Bibel, so können wir jederzeit unseren Mitmenschen Starthilfe geben. Für heute wünsche ich dir Folgendes: Zeit zum selber tanken und zum Geben. Amen.